True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Kein Mörder kann sich in Sicherheit wiegen, selbst Jahrzehnte nach der Tat. Das war die Botschaft der Staatsanwaltschaft am Ende des Prozesses um den sogenannten Karnevalsmord. Das klang ein bisschen theatralisch, vor allem wenn man bedenkt, dass die meisten Beobachter sich zum Zeitpunkt des Plädoyers doch ziemlich unsicher waren, ob denn die Richterin bei ihrem Urteil der Argumentation der Staatsanwältin folgen würde. Ein Freispruch des Angeklagten lag im Bereich des Möglichen. Ein paar Tage später war die Sache klar, das Gericht verurteilte den 57-jährigen Angeklagten wegen Mordes. Ein spektakuläres Urteil in einem spektakulären Fall. Denn die Tat, um die es ging, lag 36 Jahre zurück. Jahrzehntelang fehlte von dem Täter jede Spur. Cold Case-Ermittler der Kölner Polizei rollten den Fall noch einmal auf und mit Hilfe der Fernsehsendung Aktenzeichen XY gelang ein überraschender Fahndungserfolg. Die Ermittler und später auch das Gericht waren sich sicher, Norbert K. hat als damals 21-Jähriger an Karnevalssamstag 1988 die 24-jährige Petra Nohl brutal ermordet. Die junge Frau war in einer Disco in der Innenstadt Karneval feiern, auf dem Weg über die Albertusstraße zur Diskothek Big Ben, wo sie noch ein bisschen weiter feiern wollte, wurde sie von Norbert K. überfallen. Sie erstickte an ihrem Blut. Es war ein Cold Case, der keiner mehr ist. So haben sich Staatsanwältin und Richterin im Februar 2024 ausgedrückt. Sie waren sich sicher, obwohl die Beweislage dünn war. Der Angeklagte hat vor Gericht geschwiegen. Sein Verteidiger wollte einen Freispruch. Insofern ist es nicht überraschend, dass das Urteil gegen Norbert K. noch nicht rechtskräftig ist. Er hat vor dem Bundesgerichtshof Revision beantragt. Herzlich willkommen bei True Crime Köln. Diesmal geht es um einen in mehrfacher Hinsicht besonderen Fall. Nicht nur, weil es über 35 Jahre gedauert hat, bis die Polizei ihn aufklären konnte. Das Opfer war die junge Mutter einer damals 18 Monate alten Tochter. Das Mädchen wuchs auf in der Ungewissheit, warum die Mutter sterben musste und wer dafür verantwortlich gewesen ist. Darüber werden wir gleich sprechen. Die Tochter von Petra Nohl ist bei uns zu Gast im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Sie war beim Prozess gegen den Mörder ihrer Mutter als Nebenklägerin dabei. Besonders ist der Mordfall aber auch schon, als er 1988 geschah. Er ging als Karnevalsmord in die Kölner Kriminalgeschichte ein, weil er als düsterer Schatten über den Schull- und Fädelszug lag. Der Tatort war gleich neben dem Zugweg. Und weil sich die Verantwortlichen damals nicht in der Lage sahen, den sonntäglichen Zug umzuleiten, zogen die verkleideten Gruppen der Kölner Schulen und Fädelsvereine am abgesperrten Tatort vorbei. Ein Leichenwagen musste sich den Weg durchs Karnevalstreiben bahnen. Eine völlig bizarre Situation. Auszüge aus der Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger und des Express aus dem Februar 1988.
Mit Fassungslosigkeit und Entsetzen reagierten Zuschauer und Teilnehmer der Schull- und Fädelszüch, als Polizeibeamte gegen 14.30 Uhr an der Albertusstraße den Karnevalszug stoppten und einem Leichenwagen die Durchfahrt verschafften. Schon vorher waren weiträumig Absperrungen aufgebaut worden. Wenige Meter neben dem Zugweg war Stunden zuvor die Leiche einer ermordeten jungen Frau gefunden worden.
Die Kölner Friseurin, Mutter einer 1,5 Jahre alten Tochter, kam vermutlich vom Karneval. Sie war kostümiert. Hatte sie ihren Mörder beim Feiern kennengelernt? Spuren deuten auf eine versuchte Vergewaltigung hin. Als sich das schlanke Mädchen wehrte, kam es offenbar zum Kampf und dann zum Mord.
Während der Erkennungsdienst und Kripo-Beamte Spuren sicherten, ging es auch um die Frage, ob die Zeuge den vorgesehenen Weg über die Albertusstraße gehen konnten. Die Kripo hatte gebeten, den Zug umzuleiten, damit Spuren nicht verwischt würden. Doch der kilometerlange, karnevalistische Lindwurm war nicht so schnell umzudirigieren. Der Führungsstab entschied schließlich, den Zug auf seinem Weg zu dulden. Allerdings wurden Zuschauer auf diesem Abschnitt nicht zugelassen.
Da die Spurensicherung sich über Stunden hinzog, konnte die Leiche der toten Frau nicht vor Eintreffen des Zuges in die Gerichtsmedizin gebracht werden. So bot sich um 14.15 Uhr eine makabere Szene. Von der Magnusstraße hallten die Rufe Köller Love. Dazwischen die Lautsprecherdurchsagen der Polizei. Bitte werfen Sie keine Kamelle mehr. Die Schull- und Fädelszöch wurden in der Albertusstraße zum Schweigemarsch.
Treue Hörerinnen und Hörer von True Crime Köln werden die gerade gehörten Auszüge aus der Berichterstattung vielleicht wiedererkannt haben, denn im März 2023 haben wir zusammen mit den Polizeireportern des Kölner Stadtanzeiger über ungelöste Kriminalfälle gesprochen. Fälle, die irgendwann in Aktenschränken gelandet sind und um die sich eine neue Ermittlungsgruppe der Kölner Polizei kümmern wollte. Da war der Karnevalsmord unser Aufhänger. Der Umgang mit diesen Fällen ist ein schwieriges Unterfangen. Nicht nur, weil man versucht, nach Jahrzehnten neue Spuren zu finden. Es ist auch deshalb schwierig, weil man den Tätern, wenn sie denn gefunden werden sollten, auch noch einen klaren Mord oder Mordversuch nachweisen muss. Alle anderen Straftaten sind nach so langer Zeit verjährt. Ein solches Beispiel hat es bereits gegeben. Neben dem Karnevalsmord hat die neue Ermittlungsgruppe der Kölner Polizei einen weiteren Fall ans Gericht übergeben können. Auch da waren 36 Jahre vergangen. Vielleicht erinnern Sie sich an die Berichterstattung über das Gerichtsverfahren. Ein Mann hatte einen anderen in dessen Wohnung in Ehrenfeld mit einem Kegelpokal niedergeschlagen. Das Opfer überlebte schwerst verletzt, der Tatablauf war weitgehend unstrittig. Der Täter hat sogar gestanden, dass er mit dem Pokal zugeschlagen hatte. Allerdings blieb das Motiv unklar. Die Staatsanwaltschaft sah einen Mordversuch aus Habgier. Doch das Gericht war der Meinung, dass sich das nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen ließ. Der Angeklagte hatte unter anderem von einem sexuellen Übergriff gesprochen, gegen den er sich gewehrt hatte. Wäre die Tat 20 Jahre früher verhandelt worden, hätte der Täter wohl mit einem Schuldspruch rechnen müssen. Nun, nach so langer Zeit, wäre dieser nur noch beim Nachweis der Mordmerkmale, also den sogenannten niederen Beweggründen oder der Heimtücke, möglich gewesen. Gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge oder Totschlag verjähren in Deutschland nach 20 Jahren, ein Totschlag in besonders schweren Fällen nach 30 Jahren. Nur Mord verjährt nie. Eine komplexe Ausgangslage also für die juristische Aufarbeitung eines solchen Falls. Und so war es auch beim Karnevalsmord. Die Polizei hatte damals wie heute eine ziemlich genaue Vorstellung vom Weg, den Petra Nohl nehmen wollte. Die junge Frau hatte in einer Disco im sogenannten Bierdorf gefeiert. Die Älteren unter uns erinnern sich an eine sehr beliebte Adresse unter den Opernpassagen, wo man sogar mit einer eigenen Währung bezahlen konnte. Da gab es unter anderem die riesige Diskothek Charivari, die Petra Nohl in der Tatnacht verließ, um noch ein bisschen in der Nähe des Friesenplatzes weiter zu feiern. Weil sie kein Taxi fand, ging sie zu Fuß über die Albertusstraße vorbei, an Tribünen und ein paar Verpflegungswagen für die Karnevalszüge am darauffolgenden Sonntag und für Rosenmontag. Dort wurde sie überfallen, beraubt und umgebracht. Ihre Leiche wurde an einem der Bierwagen gefunden. Petra Nohl hinterließ eine damals 18 Monate alte Tochter und sie ist jetzt bei uns im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger zusammen mit ihrer Anwältin Eva Kuhn. Frau Nohl, Sie waren im Prozess als Nebenklägerin dabei, deshalb gleich mal zu Beginn die ganz naheliegende Frage, wieso tut man sich sowas an?
Ich hatte das Gefühl, dass ich was tun muss. Meine Eltern beide sind nicht mehr da und ich habe das auch vor allen Dingen für meinen Vater gemacht. Das ganze Leben ging es bei ihm darum, den Mörder, den muss man kriegen. Das hat ihn nie losgelassen, dass man den Mörder nicht gefasst hat. Und ich weiß, er hätte da gesessen, hätte er es gekonnt. Und mich hat das natürlich auch das ganze Leben beschäftigt. Und für mich war das auch ganz klar von vornherein, ich werde da sitzen.
Also der Vater lebt nicht mehr oder
Nein.
konnte das nicht selber?
Nein, leider nicht. Der ist ein Jahr, bevor der Fall neu aufgerollt wurde, ist er verstorben. Und das hat ihn das ganze Leben beschäftigt. Es war immer so, er war stets bei der Polizei, hat sich erkundigt, hat immer wieder nachgefragt auch, ob es irgendwie neue Spuren gibt, ob das abgeglichen wurde mit der Datenbank und so weiter. Und hat immer wieder gefragt, ob es neue Erkenntnisse gibt. Und das hat ihn nie losgelassen, bis zum Schluss nicht.
Also es ist Teil der Familiengeschichte, kann man
absolut
sagen.
Absolut. Das wäre ihm sehr wichtig gewesen, das mitzubekommen, ja.
Bevor wir über den Prozess reden, reisen wir vielleicht nochmal in die 80er und 90er Jahre zurück. Sie als Kind, als Jugendliche, was für eine Erinnerung haben Sie an diese Zeit? Wie haben Sie es erfahren? Wie präsent war das? Wie hat das Ihr Leben beeinflusst?
Also ich war noch sehr klein und kann mich natürlich an den Tag nicht erinnern, wie das passiert ist. Ich weiß halt, ich bin bei meinen Großeltern vorwiegend aufgewachsen. Und habe ganz früh erzählt bekommen, dass ich keine Mama habe. Ich habe es natürlich auch gespürt. Ich habe einen Vater, ich habe Großeltern, aber keine Mama. Und meine Oma hat mir auch später immer erzählt, wie schwer das für mich gewesen sein muss, keine Mama zu haben. Dass ich viel nach ihr gefragt habe, meine Oma nicht an mich rangelassen habe. Ich wollte nichts von ihr machen lassen. Und habe immer nach meiner Mama gefragt.
Und was hat die Oma dann gesagt? Also gibt es den Punkt, wo dann das Kind erfährt von der Gräueltat, von dem Mord an der Mutter?
Ich kann mich an diesen Tag nicht erinnern. Ich weiß nicht genau, wann das war. Ich weiß, dass ich damit aufgewachsen bin, mit diesem Gedanken, dass meine Mutter getötet wurde. So wurde mir das immer gesagt. Mir wurde die Geschichte früh erzählt. Nicht die ganze Tat, wie es wirklich abgelaufen wurde. Ich glaube, das wusste auch gar keiner so richtig, wie schlimm es wirklich war. Das habe ich erst in der Anklageschrift erfahren, was da genau alles abgelaufen ist. Aber dass sie getötet wurde, das ist mir früh erzählt worden. Also ja.
Wie ist die Familie damit umgegangen, mit diesem Wissen und auch mit dem Unwissen? Also nicht zu wissen, wer es war und warum?
Mein Vater hat es aufgefressen. Also das war für ihn ganz schlimm. Auch die Eltern meiner Mutter, das ganze Leben hat sich für alle verändert. Also es war kein normales Leben mehr. Meine Mutter hatte einen Bruder und das Leben hat sich für die auch komplett geändert, ne? Für ihre Eltern. Mein Vater, der war nicht mehr er selbst. Der hat sich nur noch damit beschäftigt, dass man den Mörder finden muss. Und für meine Großeltern war es auch total schwer. Also das sind ja die Eltern von meinem Vater. Und die konnten damit überhaupt nicht umgehen. Man konnte es nicht begreifen, dass sowas bei uns in der Familie passiert ist. Man hört das von anderen, aber nicht von einem selbst, dass das in der Familie so laufen musste.
Für den Vater war es ja wahrscheinlich besonders schlimm, denn die Polizei forscht ja am Anfang auch erstmal im engsten Familienkreis. Nicht selten kommen die Täter aus dem engsten Familienkreis. Also er gehörte zu den Verdächtigen. Und wenn man dann keinen Täter findet, klebt irgendwas trotzdem das ganze Leben an einem, oder? Wie ist er damit umgegangen?
Er konnte halt damit halt nie anderen das belegen, dass er es nicht war. Ne? Also er wusste es natürlich und für ihn war es ganz schlimm, dass man hat ihn verdächtigt, natürlich, ne? So ist das halt, waren damals in Trennung, dass erstmal die Polizei da nachforscht, weil es oft eine Beziehungstat ist. Und das war ganz schlimm für ihn. Aber es ist ja auch ganz schnell wieder der Verdacht ausgeräumt worden, auch dass er es nicht war. Aber trotzdem, die Familie, die Eltern meiner Mutter, die werden insgeheim immer irgendwie das im Hinterkopf gehabt haben, dass ob er es nicht doch war. Und das hat mein Vater immer aufgefressen. Das war ganz schlimm für ihn. Also das ganze Leben, dass er nie sagen konnte, hier, der war's.
Ja, ja, und selbst wenn offiziell die Ermittlungen gegen einen möglicherweise Verdächtigen eingestellt werden, gibt es ja immer noch Gerede von anderen. Frau Kuhn, Sie haben ja den Vater vertreten. Was würden Sie sagen, wie prägt das? Was bleibt, dass da was kleben bleiben könnte?
Das ist richtig. Ich habe den Vater der Nebenklägerin lange Jahre vertreten, kannte von daher diesen Fall schon über viele Jahre. Und der Vater ist an diesem Schicksal zerbrochen. Ne? Die ganze Familie ist daran zerbrochen, der Vater auch. Der hat Zeit seines Lebens versucht, das mit seinen Mitteln aufzuklären. Er war immer überzeugt davon, es gibt noch Spuren, es muss noch Spuren geben, da ist nicht alles ausgewertet. Das hat er auch immer zu mir gesagt und genau das ist ja eingetreten. Also genau das ist eingetreten. Es gab noch Spuren. Die Spuren wurden gefunden, ausgewertet und letztlich haben sie ja auch zur Verurteilung geführt. Also das hätte zu seiner persönlichen Befriedung geführt. Es wäre ihm sehr zu wünschen gewesen, das noch erleben zu dürfen. Leider hat er das ja nicht mehr erleben dürfen.
Frau Nohl, hat so eine Tat oder das darüber nachdenken, dass jemand sowas tun kann, auch Auswirkungen darauf, wie man selbst auf Menschen guckt? Also wird man misstrauischer, ist man ängstlicher? Wie ist auf das bei Ihnen Fall. Gewesen?
Also ich, von Kindheit an, mir wurde immer eingetrichtert, dass dieser Mörder frei rumläuft. Dass es genug Menschen gibt, die irgendwie sowas machen. Und ich hatte immer Angst vor allem. Also mein Vater hat mir immer eingetrichtert, geh nicht im Dunkeln über die Straße. Geh wenn mitten drauf über die Straße, nicht an einem Türeingang vorbei, da könnte man dich reinziehen. Wenn ein Auto neben dir hält, lauf, die könnten nicht ins Auto reinziehen. Und das hat mich mein ganzes Leben verfolgt, auch jetzt noch. Also ist nicht so, dass ich da im Dunkeln gerne durch die Straße renne. Ich hatte immer Angst und das auch jetzt noch. Und jetzt habe ich ein eigenes Kind und glaube, dass ich da auch sehr viel Angst drauf projiziere oder vorhabe, dass ihr mal was passieren könnte. Einfach, weil es so real ist. Ne? Man weiß, dass was passiert, aber bei uns ist es einfach passiert. Und,
also, dass was passieren könnte.
Ja, ja. Man weiß, dass immer was passieren könnte, natürlich. Aber ja, bei uns war es halt, es ist was passiert und das beschäftigt einen das ganze Leben, ja.
Ihre Mutter war tanzen, war feiern, ich nehme an, Sie gehen auch tanzen und feiern. Also dann geht man aber dann anders da raus und sicherlich nicht zu Fuß irgendwie im Dunkeln über eine Straße.
Ganz
so weit
genau.
Geht das dann, also es ja. Beeinträchtigt den Alltag.
Auf jeden Fall. Also das wäre mir nie in den Sinn gekommen, irgendwo alleine lang zu laufen, nein. Also wir sind natürlich auch feiern gegangen und, ne, aber anders, auf jeden Fall. Also man hat immer schon sich im Vorhinein Gedanken darüber gemacht, wie kommst du nach Hause? Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich irgendwo hinzustellen, auf ein Taxi zu warten, es kommt keins und wäre dann zu Fuß gegangen. Also das wäre mir nicht passiert, das ist ganz klar. Ich habe mich vorher schon immer bemüht darum. Wir wurden immer abgeholt, mein Vater, mein Opa auch ganz viel und ja.
Frau Kuhn, ist das so die Regel? Sie vertreten ja auch andere Opfer oder Angehörige von Opfern. Gibt es keine Schublade, wo man sowas reinstecken kann, abschließen kann, damit es einen nicht mehr bedrängt? Oder ist es bei jedem anders?
Es ist bei jedem anders. Jeder Mensch ist anders. Jedes Opfer ist anders. Jeder Täter ist anders. Ich erlebe es oft in meiner Praxis und ich habe es oft erlebt, dass ein solches Verfahren auch ein Teil von Therapie ist, von Aufarbeitung ist und dazu dienen kann, die Sache gut zu verarbeiten, endgültig zu verarbeiten. Das habe ich oft erlebt, dass mit diesem Urteilsspruch und dieser Auseinandersetzung damit, der gerichtlichen Auseinandersetzung damit, das auch sehr bewältigt werden kann. Aber da ist natürlich auch jeder anders.
Aber Sie würden schon sagen, dass es richtig ist, so diese Rolle des Nebenklägers zu übernehmen oder der Nebenklägerin, weil das auch hilft?
Aus meiner Erfahrung ja. Ich mache das seit fast 20 Jahren und ich kann aus meiner Erfahrung bestätigen, dass es auch in solchen Schwurgerichtsfällen oder in schweren Vergewaltigungsfällen doch abschließend so war, dass das Opfer ein Stück weit befriedet war und dass es geholfen hat. Ja.
Frau Nohl nickt. Sehen Sie auch so?
Absolut. Also es war schwer, das alles mitzubekommen. Dass die ganzen Details, teilweise habe ich auch den Gerichtssaal verlassen, weil ich mir das nicht anhören konnte. Der Gerichtsmediziner von damals hatte mir im Vorfeld auch gesagt, als wir uns auf dem Flur getroffen haben, das hören Sie sich besser nicht an.
Also bleiben es darum Sie draußen. Ging, als er erzählen wollte, an welchen Verletzungen Ihre Mutter
genau.
Gestorben ist, sehr viele brutale Details, die haben Sie sich
ganz
dann nicht
genau.
Angetan.
Nein, habe ich nicht. Ich habe mir auch keine Bilder angeschaut, ne? Die möchte ich bis heute auch nicht sehen, möchte ich auf gar keinen Fall damit konfrontiert werden. Aber das mir hat es viel gebracht, dabei zu sein, einfach um damit mit abschließen zu können, mit klarzukommen, mit ja irgendwie vielleicht irgendwas zu verstehen, ja.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil das ist ja tatsächlich auch was Besonderes, dass so ein Cold Case nach 35 beziehungsweise jetzt 36 Jahren dann aufgeklärt wird und jemand verurteilt wird. Da gibt es diese Sendung Aktenzeichen XY, die einen ihrer vielen seltsamen Filmchen zeigt, in dem nochmal versucht wird zu erzählen, was möglicherweise ihrer Mutter passiert ist. Man erlebt den Leiter der Ermittlungsgruppe, der hinterher ein Interview gibt. Haben Sie das sich angeguckt damals, als man erfahren hat, es wird nochmal aufgerollt? Haben Sie sich diesen Film angeguckt?
Ja, also es war für mich schwer vorher, also ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich es mir anschauen soll. Da einfach aber auch so viele Menschen in meinem Umfeld den Fall kennen und ich wusste, sie werden es sehen, wollte ich es auch sehen, damit ich einfach weiß, über was gesprochen wird. Also es war aber auch wirklich schlimm für mich, das zu sehen. Das hat mich wochenlang hat mich das verfolgt. Auch wo es im Gerichtssaal wurde, dieser Film ja auch gezeigt.
Aus der Fernsehsendung?
Ja, der wurde da auch
aber gezeigt. Aber ist er so furchtbar schlecht? Oder? Darf man das sagen? Ich finde diese Filme bei Aktzeichen XY seltsam. Ne? Aber man scheint sowas zu brauchen, um die Aufmerksamkeit der Menschen
vielleicht. Also erregen. Der wurde da gezeigt und ich bin rausgegangen. Ne? Also das wollte ich mir auch nicht nochmal anschauen. Also es ist halt der ganze, ja, es wird halt als dargestellt, wie es halt war, ne? Nach Aktenlage. Ne? Ja.
Haben Sie gedacht, dass das was bringt?
Nein, überhaupt nicht. Davon bin ich nicht ausgegangen. Also der Herr Weber, der Leiter der Mordkommission, der hat sich im Vorfeld bei mir gemeldet, im Herbst war das, im Oktober, und hat gesagt, dass der Fall neu aufgerollt wird und dass sie im Begriff sind, das bei Aktenzeichen zu zeigen. Ja, da bin ich schon aus allen Wolken gefallen nach so vielen Jahren. Da habe ich gedacht, warum jetzt, ne, warum nicht da, wo es mein Vater miterlebt? Ne? Das war so der erste Gedanke. Und ja, als der Film dann im Dezember gezeigt wurde, das, ja...
Es geschieht dann das, womit keiner gerechnet hat. Also ja. Sie selber auch nicht. Es meldet
überhaupt
sich
nicht.
Ein also neuer Zeuge, der sagt, ich weiß, wer es war. Wie haben Sie davon erfahren und was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
Ich habe erstmal überhaupt nicht davon erfahren. Also das ging ja durch die Medien, dass es da irgendwelche Hinweise gab. Also
das hat man nicht vorher Ihnen gesagt?
Nein. Herr Weber hat das auch bis zum Schluss so überhaupt nicht durchscheinen lassen, dass das wirklich was Zutreffendes ist oder sowas. Überhaupt nicht. Also ich glaube, er wollte mir auch keine falschen Hoffnungen machen, weil das hatte ich ihm auch immer gesagt, dass das so meine Angst ist, dass man irgendwie falsche Hoffnungen bekommt durch sowas. Und nee, also er hat gesagt, da sind, die haben da neue Erkenntnisse und die gehen auch da irgendwelchen Spuren nach oder irgendwelchen Hinweisen nach, die jetzt gekommen sind durch die Sendung. Aber dass das wirklich so stichfest war schon, das wusste ich überhaupt nicht.
Und dann kommt die Nachricht... Was haben Sie da gedacht?
Todestag meiner Mutter.
Tatsächlich auch noch an dem Tag.
Hat er mich morgens früh angerufen, wir haben ihn gefasst. Also ich konnte das gar nicht glauben. Also es ist halt dieser Tag, ist jedes Jahr, es ist Valentinstag ja auch, ne? Und man denkt jedes Jahr natürlich daran. Und genau da vormittags irgendwie um 10 Uhr rief er an, wir haben den Täter gefasst, ne? Oder wir haben den Verdächtigen jetzt, ne, gefasst. Und das konnte ich gar nicht glauben. Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich habe geweint, alles. Ich bin aus allen Wolken gefallen, ja.
Und dann will man dann mehr wissen oder was?
Ja, also ich wollte möglichst alles über den wissen. Man erfährt aber nicht ja erstmal so viel, ne? Die dürfen ja auch nichts sagen. Dann gab es an dem Tag dann ja eine Pressekonferenz. Da habe ich dann auch geschaut, dass ich irgendwie Informationen bekomme von Reportern oder sowas, die auf der Pressekonferenz waren. Dann wurden mir auch so ein paar Sachen davon gesagt. Im Nachhinein konnte man das ja auch dann nachlesen. Naja, ich war von Anfang an sehr bemüht, alles zu erfahren darüber.
Aber ist ja komisch, dass Sie sich da überhaupt drum bemühen muss, ne? Also eigentlich würde man ja erwarten, dass die Polizei Sie als allererste informiert, oder? Ist das klingt komisch, Frau Kuhn.
Haben Sie ja. Ne, die haben mich ja informiert, aber natürlich so Details über die Person an sich nicht
das,
jetzt.
Das dürfen groß. Die ja gar nicht, Details rausgeben.
Nein,
ne?
Genau, also Namen, wo der wohnt, ne, sowas halt, ne, das wurde mir nicht genannt, nein.
Es kommt dann zum Prozess, deshalb nochmal so die Frage, wie wird man Nebenklägerin? Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen und die eine oder andere, die uns zuhört, auch interessant. Sie beschließen sich, eine Anwältin zu suchen, Sie kennen sie, weil sie den Vater schon vertreten hat. Kostet das was? Nebenklage? Muss man Geld haben, um Nebenklägerin zu werden? Ganz banal gefragt.
Nein, man muss kein Geld haben, um Nebenklägerin zu werden. Es gibt prozessuale Möglichkeiten, ähnlich wie bei der Pflichtverteidigung, dass man dann als Nebenklägerin, als die Nebenklage wird zugelassen von dem Gericht bei bestimmten Delikten, vor allen Dingen bei sehr schweren Delikten, in denen man Opfer geworden ist, wie hier Tötungsdelikte, Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung und so weiter. Dann wird die Nebenklage zugelassen. Und dann wird der jeweilige Anwalt, die jeweilige Anwältin als Nebenklagevertreterin beigeordnet und die Kosten dessen werden dann von dem verurteilten Angeklagten in einer Kostenentscheidung übernommen oder von dem Gericht.
Also man muss es nicht selbst bezahlen?
Man muss es nicht selbst bezahlen.
Und wer kann Nebenklägerin werden? Also bei einer Sexualstraftat ist es klar, dann gibt es ja das Opfer bei einem Mord, wo das Opfer verstorben ist. Wie weit geht das?
Dann sind es die Angehörigen.
Also alle Angehörigen können Nebenkläger sein.
Da gibt es also einen Katalog, das ist wie in einem Katalog geregelt in der Strafprozessordnung, wer als Nebenkläger auftreten kann, wann die Nebenklage zugelassen wird und unter welchen Voraussetzungen dann auch ein sogenannter Nebenklagevertreter beigeordnet wird. Das ist dann im Endeffekt das, was Sie ansprachen, nämlich die Kostenübernahme und die Klärung der Kostenfrage. Und bei einer Verurteilung hat dann immer der oder die Verurteilte auch die Kosten zu tragen.
Also bei den Kosten muss man sagen, das sind dann die Kosten für die Anwältin. Die Nebenklage an sich ist ja, glaube ich, kostenlos. Ne? Man könnte sich da auch ohne Anwalt hinsetzen.
Das ist richtig. Man kann sich da auch ohne Anwalt hinsetzen, das ist richtig. Aber es ist natürlich dazu zu raten, sich da anwaltlich vertreten zu lassen.
Das hätte ich auch nicht gemacht, mich da alleine hingesetzt. Auf gar keinen Fall.
Ist ja überhaupt eine spannende Frage, ob man das macht. Bezieht man die Familie mit ein? Hat Ihnen jemand auch abgeraten? Tu dir das nicht an?
Nein, also abgeraten nicht. Also das sollte meine Entscheidung sein. Das hat mir jeder gesagt, das musst du selber für dich entscheiden, ob du das mitmachen möchtest oder nicht. Ich muss es nicht machen, das wurde mir von allen gesagt. Ne, so. Aber das soll ich für mich entscheiden, ne, ob ich das möchte oder nicht.
Ich habe ihr also auch immer wieder gesagt, weil dass ich im Prozess anwesend bin und dass ich den Prozess natürlich verfolge und sie dann informiere, sie muss nicht anwesend sein. Und sie hätte auch zu jedem Zeitpunkt natürlich gehen können. Sie hat das eben angesprochen, als über die Leiche und den Leichenzustand gesprochen wurde. Da ist sie natürlich rausgegangen, aber das hätte sie zu jedem anderen Zeitpunkt ja auch machen können. Weil ich ja auch als ihre Vertreterin da war und sie dann immer informiert habe. Aber sie wollte das ein Stück weit und ich kenne das aus meiner Praxis, dass die Nebenkläger das meistens wollen, ne? Weil sie sich auch einfach auseinandersetzen wollen.
Als Nebenklägerin, Nebenkläger darf man ja immer auch selbst was sagen oder die Anwältin darf sagen, was sagen, Fragen stellen. Sie waren relativ ruhig in dem Prozess, hat irgendwas gefehlt? Hätten Sie gerne irgendwas gesagt, was Sie dann nicht gesagt haben?
Nein. Also ich wollte überhaupt nicht sprechen, auf gar keinen Fall. Also das hat Frau Kuhn übernommen und das ist auch gut so. Ich hätte nicht reden wollen, nein.
Jetzt kommt der Tag, wo der Mann, der es gewesen ist oder möglicherweise gewesen ist, am Anfang ist man sich da ja noch nicht sicher, kommt er rein, Sie sehen ihn zum ersten Mal. Wie ist das? Was war das für Sie?
Er war vor mir im Saal, weil aufgrund der Presse wollte ich nicht direkt mit dabei sein, also weil einfach die Fotos gemacht wurden. Von daher war ich erstmal bei der Zeugenbetreuungsstelle und die haben mich zu Prozessbeginn dann, wenn die Kameras aus sind, haben die mich in den Saal reingelassen und dann habe ich mich hingesetzt und habe ihn gesehen. Ja, er saß gegenüber von mir. Und es war schrecklich. Ich konnte gar nicht woanders hingucken. Also erst konnte ich ihn gar nicht angucken und als ich ihn dann gesehen habe, da hingeschaut habe, konnte ich gar nicht mehr weggucken. Es war irgendwie was erwartet, irgendwelche Reue in ihm zu sehen oder sonst irgendwas, gar nichts. Also es war schlimm. Ich war wie so versteinert und ja.
Und hat er Blickkontakt gesucht zu ihm?
Nein. Zu Beginn überhaupt nicht. Später ist es passiert, dass er mich auch mal angeschaut hat. Und das war auch kein schönes Gefühl, überhaupt nicht.
Jetzt hat er ja zur Tat nichts gesagt. Also hat über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass da Erinnerungslücken sind und dass er es wahrscheinlich nicht war. Hätten Sie sich gewünscht, dass er was sagt? Sitzt man da und denkt man, Mensch, jetzt sag doch mal endlich was?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte das gerne gehabt, dass er da spricht und nicht seine Anwälte. Also auf jeden Fall, dass man irgendwie vielleicht eine Reue oder irgendwas verspürt. Ich weiß nicht, ob es das besser machen würde, aber dass er sich selbst halt quasi vertritt. Ne? Das hätte mir was gebracht, ja, wenn er selbst gesprochen hätte.
Da sagt die Anwältin, ist eine Illusion, ne, die so der normale Mensch hat, ne, der Anwalt spricht, die Anwältin spricht. Ne?
Illusion, weiß ich nicht.
Oder ein Wunsch. Wunschtraum.
Ja, also es ist ein Wunsch, den ich emotional nachvollziehen kann, aber es kommt natürlich in solchen Verfahren, ist eigentlich nicht vorstellbar, dass der Angeklagte dann zur Nebenklägerin spricht. Natürlich, wir haben ja solche Institute prozessual wie Täter-Opfer-Ausgleich oder sonstiges und natürlich gibt es ja, hätte er ein Geständnis ablegen können oder gibt es natürlich auch in Schwurgerichtsfällen Fälle, wo man Geständnis ablegt, aber das war ja ein Fall, wo man davon nicht ausgehen konnte, Das, ich denke, also ich habe es in meinem Plädoyer so gesagt und ich denke, davon bin ich auch überzeugt, dass er sich daran nicht mehr erinnert oder nicht nur noch schemenhaft erinnert. Na, dass er also an diesen ganzen Zeitraum und auch an diese Tat, dass er das nicht mehr so genau weiß.
Sprechen wir mal darüber, wie er überführt worden ist. Also es gibt kein Geständnis. Da haben wir einmal den Umgang mit DNA-Spuren, der heutzutage neue Möglichkeiten eröffnet als vor 35 Jahren. Da ist man weiter. Und dann gibt es eben diesen Zeugen, der sich bei Aktenzeichen XY gemeldet hat oder nach der Sendung gemeldet hat. Der muss ja im Prozess aussagen, Sie haben ihn da erlebt. Was hat er denn gesagt, warum er so lange geschwiegen hat? 35 Jahre lang.
Was hat er gesagt, warum er geschwiegen hat? Weil er Angst hatte vor dem Angeklagten. Also er hat das so ein Stück weit versucht zu verdrängen, so habe ich ihn verstanden. Aber er ist das natürlich nie losgeworden. Ja, er hat, Zitat, glaube ich, gesagt, das ist wie so ein Film, der noch vor mir abläuft. Er ist das nie losgeworden, dieses schlechte Gefühl. Und von daher hat er das ja dann gesehen in Aktenzeichen XY und dann hat er gesagt, so jetzt muss ich was machen. Und das war ja auch das, woran sich so die Glaubhaftigkeit seiner Aussage oder seine persönliche Glaubwürdigkeit manifestiert hat, weil man gesagt hat, nach so vielen Jahren, und da hat er immer noch so die Eckpunkte zusammen und er kann das auch begründen, warum er dann nicht vorher hin ist, hat das auch aus persönlichen Geschichten begründet, dass er gerade früher juristische Probleme hatte, also nicht unbedingt so konform war mit Polizeibehörden oder so. Und deshalb kam das halt auch sehr authentisch rüber.
Er war ja nicht dabei bei der Tat, also er konnte nur den Rahmen beschreiben, der möglicherweise dazu geführt hat, dass der Täter mit Frau Nohl dann zusammen war und es zu diesem brutalen Übergriff kam, der zum Tod führte. Die Glaubhaftigkeit oder die Glaubwürdigkeit des Zeugen war ein großes Thema. Gleich am Anfang hat die Verteidigung gesagt, so, wir können das hier beenden, lasst meinen Mandanten aus der Untersuchungshaft frei, weil diesem Mann glauben wir nicht.
Ja, aber das Gericht hat ihm ja geglaubt und hat den Angeklagten ja dann auch nicht aus der Untersuchungshaft freigelassen. Wir haben den Zeugen ja auch mehrfach gehört und es war ja eine durchaus stimmige Aussage. Ich wage mal, die Hypothese anzustellen, wenn sich der Zeuge nach 36 Jahren zum Beispiel hingesetzt hätte und gesagt hätte, ich bin mir 100% sicher, dass das so und so gewesen ist und ich kann mich 100% an dieses und jenes Detail erinnern, dann wäre das ja wesentlich unglaubhafter gewesen in seiner Aussage, ne? Und von daher hat er ja nur Eckpunkte bestätigt, ne? Er hat das Wichtigste bestätigt. Das war auch ein unheimlicher Unruhefaktor in diesem Verfahren. Das war von sehr vielen Besuchern und Öffentlichkeit besucht und dieser Zeuge zum Beispiel hat dann auch teilweise mit Öffentlichkeit oder Besuchern auf dem Flur sich auch geäußert. Das hat dann jeder auch oder viele von uns haben es dann auch so teilweise mitbekommen und daraus kam dann auch der Verdacht, dass er einfach Angst hatte, ne? Dass er das Wichtigste sagen will, dass er sich quasi seinen Zeugenpflichten stellen will, dass er dafür sorgen will, dass er verurteilt wird, aber dass er ihn nicht übermäßig belasten will, ne? Vielleicht so gewisse Wörter nicht in den Mund nehmen will, damit ihm da auch selber nichts passiert. So ein bisschen so kam das rüber. Das war so der Eindruck.
Wir müssen nochmal sagen, was er gesagt hat. Also es gibt einmal die Situation, wo er ihn zum letzten Mal sieht und es gibt dann die Situation, wo er ihn Tage danach wieder sieht.
Genau, also er hat gesagt, er hat die Getötete in der Mordnacht gesehen, konnte sich noch erinnern, was sie anhatte, am Taxistand nach Verlassen der Diskothek, wo er ja dann auch mit dem Angeklagten gemeinsam die Diskothek verließ und die Dame gesehen hat. Und das war ja auch unmittelbar vor dem Todesfall. Vor der Tötung vom Zeitpunkt her, das passte ja. Also er hat sie gesehen in der Mordnacht. Und dann trennten sich die Wege von dem Zeugen und dem Angeklagten und der ging eben in die Richtung, in der auch die Getötete ging. Dann verlor sich die Spur und dann kam es ja zu dem Tötungsdelikt. Und im Nachgang, so genannt, hat er dann ja seinen Freund, also den Angeklagten, da nochmal drauf angesprochen, weil er das natürlich mitbekommen hat. Das war ja in der Stadt, das war natürlich das Gesprächsthema, ne? Die Zeugen im Verfahren haben ja dann auch natürlich, wie wir das oft so kennen, hatten Angst oder wollten nicht alles sagen, haben dann auch oft gesagt, ja, also wir haben das nicht mitbekommen und das hat ja keiner mitbekommen. Das stimmt aber nicht. Also ich bin persönlich überall in der Stadt angesprochen worden auf den Fall, von Leuten, die auch sagten, das ist 35 Jahre her, aber ich kann mich genau daran erinnern. Also egal, ob das Privatpersonen waren oder Gastronomen, da hat ja jeder drüber gesprochen. Das ist ja klar. Ne? Damals gab es noch kein Internet oder kein WhatsApp oder so, aber trotzdem hat sich das ja verbreitet wie ein Lauffeuer. Und auch ansonsten Karnevalszeit, ne? Das war ja, die kam ja aus diesem großen Club, wo ja jeder hinging oder das war bekannt. Das hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer, das wusste jeder. Und dann hat halt, wie gesagt, der Zeuge aus dem Verfahren den Angeklagten im Nachgang ja darauf angesprochen, weil er dieses komische Gefühl hatte. Und er wurde ja sofort aufbrausend und sagte so quasi, ich habe schon Ärger genug, lass mich bloß damit in Ruhe. Und erwähnte halt eine Paralleltat oder eine andere Gewalttat, wegen derer er schon Probleme mit der Justiz gehabt hatte.
Und er soll sein Äußeres verändert haben.
Genau. Und der sagte, und was halt auch noch das verstärkt hat, den Eindruck oder den Verdacht verstärkt hat, war, dass der sein Äußeres dann nach der Tat geändert hat.
Die Zeugenaussage war das eine DNA-Spur das andere. Man hat Hautschuppen des Angeklagten auf der Jacke von Petra Nohl gefunden. Sein Verteidiger hat gesagt, das beweist gar nichts. Die waren in der Diskothek, da haben die Jacken möglicherweise aufeinander gelegen oder man hat sich beim Tanzen berührt. Warum war die DNA-Spur dann doch wichtig und entscheidend?
Weil es zweifellos eine DNA-Spur des Angeklagten war und beziehungsweise es gab ja mehrere DNA-Spuren des Angeklagten und nach dieser langen Zeit von 36 Jahren und die waren zweifellos dem Angeklagten zuzuordnen. Alles andere war hypothetisch und konnte so nicht nachgewiesen werden.
Und es waren 6 Spuren, unter anderem ja auch nicht nur an der Jacke. Ne, am Fußknöchel, im Schrittbereich. Also es waren halt dieses mit den Jacken übereinanderlegen, das war einfach überhaupt nicht der Fall. Es gab eine ganz normale Garderobe, wo die Jacken reingehangen wurden, aber es ist ja auch gar nicht gesagt, dass beide ihre Jacken da wirklich abgegeben haben. Weiß man, ob der Täter die abgegeben hat? Also deswegen, das kann man vielleicht so behaupten, aber das wird auf gar keinen Fall so gewesen sein.
Also wir haben die Zeugenaussage und die DNA-Spur. Gab es sonst noch was, was gegen den Angeklagten sprach?
Das war das Entscheidende. Er hatte natürlich auch ein dementsprechendes Vorleben. Er hatte ja auch Vorstrafen.
Und wo es ihm überwiegend halt ums Geld ging, ne? Immer ja, so Diebstähle.
Gewaltdelikte, Diebstähle.
Richtig.
Genau.
Frau Nohl, Sie haben sich das alles angehört. Waren Sie sich immer sicher, dass das war oder gab es auch mal Zweifel?
Überhaupt nicht. Es gab höchstens Zweifel daran, dass er nicht verurteilt wird oder irgendwie da ungeschoren irgendwie drumherum kommt. Aber für mich gab es von Anfang bis zum Schluss bis jetzt keinen Zweifel daran, dass er das war.
Also, und das entsteht durch den Eindruck, wie Sie ihn erleben?
Ja,
oder,
auch.
Also ist ja auch ein wichtiger Punkt wahrscheinlich.
Absolut,
ne?
Ja, also...
Das ist dann das Bauchgefühl, was dazu kommt?
Ja, absolut das Bauchgefühl. Also weil ich würde halt meinen, wenn man da sitzt und es nicht war, würde man sich anders verhalten, anders geben. Aber ich war mir von Anfang an sicher, dass er das war. Auch dann, als man die Vernehmung dann später gesehen hat oder sowas, das wurde ja dann gezeigt im Gericht.
Die polizeiliche Vernehmung wurde im Gerichtssaal abgespielt.
Genau. Und das war für mich...
Da hat er immer gesagt, ey, ich kann mich nicht erinnern. Ne?
Ja, richtig, genau.
Ist eine komische Aussage.
Ja, aber. Ich glaube das nicht, dass er sich nicht erinnert. Also, dass er, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so eine Tat vergessen kann. Und er führt jetzt wahrscheinlich ein anderes Leben. Er hat ja auch Familie. Und er war sich garantiert sicher, dass man ihm das nie nachweisen konnte. Also, es ist ja auch lange so gewesen. Und ich glaube, er war sich absolut sicher, dass da niemals was bei rauskommt.
Dass er da rauskommt, ja. Auch als freier Mann aus dem Gerichtssaal.
Auf jeden Fall, das denke ich, ja.
Es kommt der Tag der Plädoyers, die dann gegensätzlich ja nicht sein können. Höchststrafe wird gefordert, lebenslänglich. Und die Verteidigung sagt, der Mann muss freigelassen werden. Er nutzt die Gelegenheit eines letzten Wortes nicht. Also er bleibt auch da stumm, ne, am Schluss. Oder hat er nochmal was?
Nee, gemacht? Letztes Wort hat er gesagt, ich bin unschuldig.
Genau, das war das Einzige, was er vor Gericht gesagt hat.
So, und dann beginnt das Warten auf das Urteil. Sie haben gerade schon angedeutet, wenn Zweifel, dann Zweifel, ob er verurteilt wird. Also wie haben Sie diese Tage erlebt?
Schlimm. Also da war über eine Woche war dazwischen, zwischen den Plädoyers und dem Urteil. Und es war ganz grausam. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich war total aufgeregt. Ich war nervös und konnte diesen Tag nicht abwarten, dass endlich ein Urteil gesprochen wird.
Wie bereitet man als Anwältin dann die Nebenklägerin vor auf diesen Tag, wo man mit allem rechnen muss?
Ich habe versucht, sie möglichst gut vorzubereiten und ja, einfach das auch immer versucht, sachlich und rechtlich zu erklären, frei von den Emotionen, die natürlich nachvollziehbar sind, aber die letztlich ja in dem Verfahren und auch in dem Urteilsspruch nichts zu suchen haben. Ich habe immer wieder versucht, ihr das Verfahren, den Verfahrensstand und die Bewertung dessen zu erklären. Und ich habe sie dann auch so vorbereitet, dass sie natürlich, sie hätte nicht anwesend sein müssen, sie hätte jederzeit gehen können. Und sie war so vorbereitet, dass sie gleich am ersten Satz quasi der Vorsitzenden bei der Verkündung genau anhören konnte, in welche Richtung geht das.
Also das ist dann die Routine der Anwältin, die am ersten Satz erkennt, worauf es hinausgeht.
Genau. Und so war das. Und das hat sie dann auch. Dann ist sie ja in Tränen ausgebrochen, dann ist sie sitzen geblieben. Ja.
Womit haben Sie denn selbst gerechnet vorher?
Ganz ehrlich, ich war auch nicht. Da war schon eine Unsicherheit. Aber ich habe mit einer Verurteilung gerechnet. Aber das waren auch so alle Kriterien zusammen. Die lange Beweisführung und die Prozessbeteiligten. Und man hat dann schon immer so eine Vorahnung, wohin es läuft. Ja.
Frau Kuhn hat gesagt, Sie sind in Tränen ausgebrochen. Können Sie das Gefühl beschreiben? Ist das eine Erleichterung? Ist das irgendwas, was von einem abfällt?
Ja, also ich war ja super angespannt. Also ich war zittrig alles an dem Tag. Es war ganz schlimm für mich. Ich konnte es nicht abwarten. Wir standen dann, die Kamera kam rein, also die Richter, und dann hieß es, dass er verurteilt wird, lebenslang. Und ich bin total in Tränen ausgebrochen. Ich konnte es nicht fassen. Ich war total erleichtert und wusste, dass ich das jetzt, ich habe es überstanden. Ne? So, ich habe mir insgeheim gedacht, so habe an meine Eltern irgendwie gesprochen, so innerlich, und habe gesagt, wir haben es geschafft. Und ja, es war einfach pure Erleichterung. Einfach, dass es jetzt zu Ende ist.
Jetzt ist es ja noch nicht ganz überstanden. Ne? Die Verteidigung hat, das war nicht überraschend, Revision eingelegt. Da kann man eigentlich vorher nicht viel spekulieren, aber trotzdem muss man die Profi-Anwältin fragen, hat das Chancen? Was kann da noch passieren? Müssen Sie noch mal ran?
Also das ist ja absolut üblich und entspricht absolut der Regel, natürlich bei einer solchen Verurteilung Rechtsmittel einzulegen, in dem Fall die Revision. Und es wird jetzt so sein, dass der Bundesgerichtshof das Urteil überprüft auf Rechtsfehler, und wenn der Bundesgerichtshof Rechtsfehler findet, dann wird es zurückverwiesen ans Landgericht Köln, allerdings an eine andere Strafkammer. Das wird ein paar Monate dauern, das kann auch länger als ein paar Monate dauern. Bei diesem Insulinmord, glaube ich, hat es jetzt fast anderthalb Jahre gedauert, also es dauert mindestens einige Monate, und es ist ja auch eher in der Regel nicht erfolgreich, sodass das Urteil dann rechtskräftig werden würde und seinen Bestand hätte. Ich kann nur sagen, das Verfahren ist ja lange gelaufen. Wir haben ja viele Monate verhandelt, und das Verfahren ist sehr fair gelaufen für alle Beteiligten. Das finde ich auch immer wichtig, und das muss man erwähnen. Es ist aber auch, die Verhandlungsführung war sehr sorgfältig und sehr akribisch. Es wurde jedem Beweis nachgegangen, jedem Indiz nachgegangen, jeden Zeugen gehört. Von daher sehe ich da jetzt keine offensichtlichen Rechtsfehler. Aber das kann man natürlich auch so und so vertreten. Ne? Das ist ja auch im Juristischen immer so. Es gibt immer mehrere Ansätze und Theorien.
Denken Sie darüber nach, dass das nochmal auf Sie zukommt? Frau Null?
Nein. Also ich wollte mich vorher auch damit befassen, wie ich reagiere, wenn oder was das mit mir macht, wenn der freigesprochen wird. Und ich wollte das gar nicht. Ich habe diesen Gedanken komplett verworfen. Hatte zwar die Angst, dass er nicht verurteilt wird, aber ich wollte mich nicht damit befassen, weil für mich gab es nichts anderes. Er muss verurteilt werden. Und das Gleiche gilt auch jetzt für mich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es neu irgendwie verhandelt wird. Oder ich glaube einfach fest an dieses Urteil. Und will mich nicht mit was anderem da irgendwie beschäftigen. Also, ja.
Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal auf den Umgang mit diesen Cold Cases eingehen, also auf den Umgang vor dem Hintergrund der komplizierten Rechtslage. Ich habe ja am Anfang den Prozess um den Mordversuch in Ehrenfeld erwähnt, der da zeitweise parallel zu Ihrem Verfahren lief. Da hat der Beschuldigte nicht geschwiegen und eine Aussage zum Ablauf der Tat gemacht, und dadurch sind dann Zweifel an dem möglichen Mordmotiv aufgekommen. Und die haben dann gereicht, dass er als freier Mann den Gerichtssaal verlassen konnte, obwohl es keinen Zweifel gab, dass er zugeschlagen hatte. Was meinen Sie, ist das richtig, dass Straftatbestände wie Totschlag oder gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge verjähren und irgendwann nicht mehr geahndet werden können?
Finde ich nicht. Also für mich ist, sobald jemand zu Tode kommt, egal ob jetzt Totschlag, ich kenne mich da auch nicht wirklich aus, für mich dürfte sowas nicht verjähren.
Also, das ist natürlich emotional verständlich, aber wir sind ein Rechtsstaat und wir leben in einem Rechtsstaat und deshalb sind unsere Gesetze auch so. Und
aber Gesetze kann man ja ändern.
Der Rechtsstaat muss das dann auch aushalten können, ne? Dass Dinge verjähren oder dass man Dinge nicht nachweisen kann.
Für mich kommt es halt auf die Tat an sich an, ne? Also meinetwegen irgendwelche kleinen Delikte dürfen verjähren, aber sowas nicht. Also sobald, also wenn man halt an die Familien denkt, ja, ich natürlich bin ich da emotional drin, aber wenn man halt an die Familien denkt, finde ich es echt grauenhaft, wenn man hat dann einen Täter und der wird dann freigesprochen. Das ist ja noch viel schlimmer, als hätte man den Täter gar nicht gehabt. Also
ja, man könnte das ja sogar noch weiterdenken und sagen, der kann sich sogar melden. Also in anderen Fällen, wir haben ja hier bei True Crime Köln auch über den Fall Nina von Gallwitz gesprochen. Da haben Menschen ein Kind 5 Monate lang festgehalten, entführt. Die könnten heute sich melden und sagen, wir sind es gewesen und schreiben ein Buch und erzählen die Geschichte aus ihrer Sicht und haben nichts zu befürchten. Deshalb nochmal die Frage, ist das mit den Verjährungsfristen bei schweren Delikten richtig?
Ich aus meiner Sicht sage, es ist richtig. Es gibt natürlich auch Diskussionen, das zu ändern.
Diese Diskussion wird uns immer wieder begegnen und immer weiter begleiten, wenn wir über sogenannte Cold Cases bei True Crime Köln sprechen. Ich bedanke mich bei Ihnen für den Besuch im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Das war ein beeindruckendes Gespräch. Herzlichen Dank. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie das gerne per Mail tun. truecrime@ksda-medien.de ist unsere Mailadresse. Alles aneinander geschrieben. truecrime@ksda-medien.de. Sie können uns Themen vorschlagen. Vielleicht haben Sie selbst was zu erzählen. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der etwas zu erzählen hat. Und natürlich können Sie auch kritiklos werden. Ich freue mich auf Ihre elektronische Post. truecrime@ksda-medien.de. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge von True Crime Köln mit einem neuen spannenden Fall. Empfehlen Sie uns weiter. In der nächsten Folge geht es um einen Mordfall, der sich ähnlich wie der Karnevalsmord an Petra Nohl ins Stadtgedächtnis eingeprägt hat. Im Jahr 2002 verschwand in Porz eine 15-Jährige und noch bevor ihre Leiche gefunden wurde, war sich die Polizei ziemlich sicher, wer der Mörder von Rebecca ist. Um ihn zu überführen, wurde ein V-Mann eingesetzt und das war nicht irgendwer. Es wird einer der ersten Einsätze des V-Manns Murat Cem, der viele Jahre später ganz nah dran ist an dem Terroristen, der mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche fahren wird. Die Warnungen des V-Manns verhallen. Vielleicht hätte man den Terroranschlag verhindern können, wenn man ihm geglaubt hätte. Bis dahin, wir hören uns wieder. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.